Und zwar soll das Thema heute heißen, Folge Gottes Vorbild. Wie es auch hier in Vers 1 heißt, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Wir sollen also nicht Gott spielen, sondern wir sollen Gott nachahmen als geliebte Kinder. Gott zum Vorbild nehmen. Folge Gottes Vorbild. Und ich habe mir ein wenig Gedanken darüber gemacht, und das mache ich mir eigentlich seit längerer Zeit, dass unsere Gesellschaft eigentlich heute nach Vorbildern sucht wie noch nie. Alle Werte verfallen in unserer Gesellschaft, und man sieht jetzt auch, was sich auch zum Beispiel in Baden-Württemberg im neuen Bildungsplan, was da entwickelt wird, was so schändliche Dinge da hervorgehen und wie wirklich alle bisher bestehenden Werte zunichte gemacht werden. Und wie die nächste Generation mit ganz anderen Dingen aufwächst, als wir aufgewachsen sind und wahrscheinlich gar keine Wertevorstellung mehr hat. Unsere Gesellschaft sucht heute ringend nach echten Vorbildern. Und viele Menschen wollen sich irgendwelche Vorbilder hernehmen. Und wenn sie sie gefunden haben, dann geschieht es aber letztendlich nicht selten, dass sie zu ihren persönlichen Idolen werden. Denken wir hierbei an Personen aus der Politik oder aus der Filmszene. Ich denke, wir als Gotteskinder sind da nicht so in Gefahr, aber die Weltmenschen schon. Oder aus der Musikszene. Was hatten da die Menschen nicht alles für Vorbilder und Idole? Oder auch aus dem Sport. Denken wir an Fußball oder auch in Formel 1. Wie viele Menschen machen sich erfolgreiche Fußballspieler zu Idolen? Das sind meine Vorbilder, so will ich auch werden. Und wenn aber dann die Erfolgskarriere der Fußballspieler oder anderen beendet ist, was ist dann mit dem Vorbild geworden? Was ist dann mit dem Idol? Kann man ihm dann auch noch folgen? Ist es dann auch noch erstrebenswert? Oder denken wir daran, zum Beispiel, wie viele Menschen derzeit um das Leben von Michael Schumacher bangen? Wenn jemand anders einen Skiunfall hat und im Koma liegt oder in Lebensgefahr, da kriegt kein Hand danach, nur die eigenen Verwandten oder Bekannten. Aber Michael Schumacher, da bangt fast ganz Deutschland. Nichts gegen Michael Schumacher. Aber da sieht man einfach, wie er als Idol gewachsen ist in den Herzen der Menschen. Viele haben den Rekordweltmeister der Formel 1 zum persönlichen Idol gemacht. So möchte ich auch sein wie Michael Schumacher. So sportlich, so erfolgreich, so eine Karriere hinlegen. Wow. Doch wenn das Idol nicht mehr ist, was dann? Was ist dann? Dann bricht für viele Menschen eine Welt zusammen. Die Süddeutsche Zeitung verfasste im April 2010 einen Bericht, worin es heißt, Sehnsucht nach Vorbildern. Die Deutschen haben allerlei Idole, heißt es dort. Viele Helden allerdings sind bereits alt oder tot. Das zeigt die Probleme einer Gesellschaft, die gleichzeitig Vorbilder sucht und Vorbilder stürzt. Und allein aus dieser Überschrift geht hervor, dass die Menschen letztendlich irgendwo tatsächlich ein Vorbild brauchen. Sie suchen danach. Sie brauchen ein Vorbild oder eine Person, die für sie eben nachahmenswert ist oder erstrebenswert. Und doch sollten es die Menschen wissen, und ich denke, wir wissen es, dass Menschen und Idole vergänglich sind. Wenn man sich mit der Bibel beschäftigt, dann erkennt man das so deutlich wie sonst kaum. Wisst ihr, woher das Wort Idol eigentlich stammt? Es ist auch hochinteressant, dass Internetlexikon Wikipedia sagt, dass dieses Wort von dem lateinischen Wort Idolum hervorgeht. Und was bedeutet Idolum? Idolum bedeutet Abgott. Interessant. Es sind also Abgötter, die Idole. Auf Griechisch Eidolon, was für Gestalt, Bild oder gar Götzenbild steht. Beziehungsweise für eine Kultfigur. Da sehen wir, was Idole wirklich sind. Bereits an dieser Stelle ist erkennbar, wie schnell man auch mit einem Idol oder mit einem Vorbild, das man erstrebt, das zweite Gebot Gottes übertreten kann. Ich denke, da sind schon auch viele Kinder Gottes in Gefahr. Ja, so auf Fußball oder auf andere Sportarten oder auf die Musikszene so zu schauen und auf die erfolgreichen Leute. Aber Gottes Wort sagt uns ganz deutlich im ersten Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Oder 2. Mose 20, Vers 4, das zweite Gebot, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Gott will alleine geliebt und alleine verehrt werden. Kein Mensch darf ein Ersatz sein für Gott. Und auch kein Mensch kann letztendlich Gott ersetzen. Und wenn wir hier in unseren heutigen Text hineinschauen, dann wird uns sehr deutlich aufgezeigt, dass wir Gott nachahmen sollen, dass wir uns Gott zum Vorbild machen sollen, dass letztendlich Gott unser Idol sein soll, wenn man es mal so sagen darf. Ich getraue mich das fast nicht auszusprechen. Aber letztendlich muss Gott unser Gott sein, unser Vorbild und somit auch unser Gott, unser, ja, wir möchten hier nicht von Göttern sprechen, aber er ist unser Gott und niemand sonst. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder, sagt Paulus. Und wenn wir in unseren heutigen Text hineinschauen, dann wird uns eben auch vieles aufgezeigt, wie es nicht sein soll. Auf der anderen Seite wird uns auch aufgezeigt, wie Christus ist und wie wir uns ihn als Vorbild nehmen sollen. In Kapitel 4, Vers 20 bis 24, da sagt Paulus unter anderem, ihr habt Christus nicht also kennengelernt. Ihr habt ihn also nicht als einen Menschen kennengelernt, der alle möglichen Sünden ausführt. Ihr aber habt Christus nicht also kennengelernt. Vers 21, da ihr ja von ihm gehört habt und von ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen ablegen sollt, der sich wegen der betrügerischen Lüste verderbte, dagegen auch im Geiste eures Gemütes erneuern lassen und den neuen Menschen anziehen sollt, der nach Gott geschaffen ist in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. Die Frage, die wir uns heute Morgen vielleicht wieder ganz neu stellen wollen, lautet, wo stehen wir? Wo stehst du? Wo stehe ich? Wo stehen wir vor dem lebendigen Gott? Und da möchte ich als erstes auf den sündhaften Zustand zu sprechen kommen. Der sündhafte Zustand. Erstens. Wenn ihr euch mal in Ruhe mal Kapitel 4 und Kapitel 5 hier im Epheserbrief mal anseht und hier mal euch vor Augen haltet, was da alles für Sünden aufgezählt werden. Da gibt es einen ganz schönen Katalog zusammen. Ich habe es schon mal gesagt, ich habe in meiner Bibel sündhafte Dinge braun unterstrichen. Sicherlich habe ich nicht alles angestrichen, aber ich habe vieles angestrichen. Und gerade auch in diesem Kapitel ist sehr vieles braun bei mir, Kapitel 4 und 5. Und wenn man da reinzieht, da sieht man sofort, aha, wird vieles aufgezeigt. An sündhaftem Zustand. Und das ist ja immer von Vorteil und auch eine gute Gewohnheit, wenn man seine eigene Bibel auch mit in den Gottesdienst mitbringt. Neulich kam ein Pastor zu uns hier rein, in den Gottesdienstraum, und dann schaut er so auf unser Regal da hinten hin und sagt, wie habt ihr Bibeln hier drin? Sag ich, ja, ist doch normal. Sagt er, nee, das ist nicht normal, in seiner Gemeinde gibt es nicht. Sag ich, warum nicht? Weil jeder seine eigene Bibel mitzubringen hat, weil in seiner eigenen Bibel kann er etwas unterstreichen und kann er etwas reinschreiben und in seiner eigenen Bibel kennt er sich am besten aus. Ich habe gedacht, okay, dann verwenden wir hier die Leute ganz schön in unserer Gemeinde. Und ich kann es eigentlich nur unterstreichen, es ist eine gute Gewohnheit, es ist eigentlich sehr wichtig, dass man die Bibel mit in den Gottesdienst bringt. Kann man einfach sich besser auskennen in seiner eigenen Bibel, man kann sich was notieren, wenn man was hört, man darf auch was unterstreichen, das ist nichts, dass wir was dem Text hinzufügen würden, es sind einfach erklärende Dinge, die wir auch in die Bibel reinschreiben dürfen, die uns helfen, das Wort Gottes besser zu verstehen. Also in meiner Bibel kennzeichne ich Sünde mit der Farbe braun und ich habe in diesen Abschnitten viele braune Zeilen. Und möchten uns die Frage stellen, können auch wiedergeborenen Menschen in Sünde und falschen Gewohnheiten leben? Vielleicht eine billige Frage, weil das kann sicherlich jeder mit Ja beantworten. Natürlich können auch Kinder Gottes in Sünde und falschen Gewohnheiten leben. Sicherlich. Sonst würde uns der Apostel Paulus auch hier nicht diese ganzen Ermahnungen hinterlassen und nicht diese ganzen Sünden aufzeigen. Wenn sie nicht bei uns vorkommen könnten, dann wäre das alles überflüssig. Glaube an Jesus und du hast keine Sünde mehr. Glaube an Jesus und du bist sofort verändert in sein Ebenbild. Toll. Wenn es so schön wäre, wenn es so einfach wäre. Aber wir wissen, dass es nicht so einfach ist und dass es auch nicht so schnell geht. Darum sagt uns Paulus hier Stück für Stück, lege dies ab, lege jenes ab. Wandle in Jesus, nimm ihn zum Vorbild, ziehe ihn an. Wenn du das hast, dann nimm das nächste, ziehe immer mehr von ihm an, dass er immer mehr Gestalt in dir annehmen kann. Also man kann auch nach seiner Bekehrung und Wiedergeburt genauso in Sünde weiterleben wie vorher. Das kann man tatsächlich. Natürlich wird Gott vielleicht auch irgendwann mal eingreifen, weil wenn man wiedergeboren ist, wird er einen auch in seine Erziehung nehmen. Das sagt uns der Hebräerbrief, Kapitel 12. Aber das kann manchmal lange gehen. Oder man hat bereits Dinge abgelegt, man hat sie ans Kreuz gebracht. Man hat den alten Menschen ausgezogen mit verschiedenen Sünden, Leidenschaften und Begierden. Und so im Laufe der Zeit schleicht sich manches wieder ein, kommt es wieder zur Hintertür rein. Ach, das ist nicht so schlimm, wenn du das tust. Das und jenes kannst du dir erlauben und ja, das genehmigt dir Gott schon, das flüstert dir dann das Fleisch und der Teufel ein. Aber der Apostel Paulus schreibt uns hier durch den Heiligen Geist in Epheser 4, Vers 17 bereits, lass dich nicht verführen. Er sagt hier in Vers 17, das Sagen bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie die Heiden wandeln, in der Eitelkeit. Eitelkeit ist Nichtigkeit ihres Sinnes oder Vergänglichkeit. Das ist alles vergänglich, was die tun. Wandle nicht mehr wie die Heiden. Vers 18, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes. Wegen was? Wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Wegen der Verhärtung ihres Herzens. Es ist also auch eine harte Herzenshaltung da, wenn man sich nicht Gott zuwendet und sich von ihm verändern lässt. Vers 19, die nachdem sie alles Gefühl verloren, sich der Ausschweifung ergeben haben, zur Ausübung jeder Art von Unreinigkeit mit unersättlicher Gier. Und genau das erleben wir in unseren heutigen Tagen buchstäblich in unserer ganzen Gesellschaft. Unsere Gesellschaft verliert mehr und mehr alles Gefühl und gibt sich mehr und mehr der Ausschweifung hin. Zur Ausübung jeder Art von Unreinigkeit mit unersättlicher Gier. Und wir sehen, wie die Gleichgeschlechtlichkeit in rasanter Geschwindigkeit auch in unseren Regierungen verankert wird. Das ist eine Katastrophe. Ich möchte gar nicht mehr davon reden, denn es ekelt ja einen an, jedes Mal davon zu hören. Aber jede Art von Ausschweifung zur Ausübung jeder Art von Unreinigkeit mit unersättlicher Gier. Und das kann nicht schnell genug gehen. Aber Paulus sagt, dass sich der alte Mensch, auch unser alter Mensch, in diesen betrügerischen Lüsten und Leidenschaften verderbte. Er entlauft sie als unfruchtbare Werke der Finsternis. Und diese Dinge, wenn wir darin leben, auch nur anscheinend darin leben, wir müssen nicht in allem leben, aber in manchen Dingen, diese Dinge, die bewirken uns in uns das geistliche Absterben. Sie bewirken auch keine geistliche Frucht. Auch wird durch diese Dinge das himmlische Erbe letztendlich ausbleiben. Paulus sagt im Philipperbrief, ich jage aber nach dem Kampfpreis der himmlischen Berufung. Unser Kampfpreis geht verloren, wenn wir in der Sünde verharren. Und in diesen Textabschnitten zählt der Apostel Paulus viel Sündhaftigkeit auf. Er spricht von Lüge, er spricht von Zorn, er spricht von Stehlen, er spricht von schlechten Redensarten, er spricht von albernem Geschwätz, er spricht von Lästerungen, er spricht von Geschrei, er spricht von Bosheit, er spricht von Bitterkeit, er spricht von Habsucht, welche Götzendienst ist, er spricht von Unreinigkeit und Unzucht. Eine ähnliche Liste stellt er auch in 1. Korinther 6, Vers 9 und 10 wo er von Unzüchtigen spricht, von Götzendienern, von Ehebrechern, von Weichlingen, von Knabenschändern, von Dieben, Habsüchtigen, Trunkenbolden, Lästerern, Räubern und so weiter. Die Liste ist noch nicht beendet. Wir können an anderen Bibelstellen noch mehr finden. Aber das soll uns genügen, einfach um aufzuzeigen, in welchen sündigen Lastern der Mensch sich bewegen kann. Wir müssen lang nicht in allem drinstehen, aber es kann sein, wir bringen auch Dinge äußerlich nicht zur Ausübung. Aber in unserem Herzen zieht es uns vielleicht zu manchem hin oder kommen manche Dinge hervor, die wir gerade erwähnt haben. Das braucht man gar nicht ausgeübt sein. Der eine hat es nicht mit Ehebruch zu tun, aber mit ehebrecherischen Gedanken. Vielleicht hat es nicht mit Ehebruch zu tun, aber dafür mit Zorn. Oder wenn es nicht mit Zorn zu tun hat, dann hat es vielleicht mit Unehrlichkeit zu tun. Der andere stiehlt zwar nicht, das habe ich noch nie getan, redet aber ständig schlecht über andere Leute. Wieder ein anderer macht einen sehr guten Eindruck nach außen hin, ist aber ein Habsüchtiger, kann nie genug bekommen in seinem Herzen. Oder gar ein Dieb. Ein anderer ist ständig und verbittert und verhärtet. Die Liste könnte fortgesetzt werden. Und sicherlich sind auch wir manches Mal dabei, bei all den Dingen zu sagen, oder bei vielen Dingen, wenn wir uns länger nicht mehr damit beschäftigt haben, ach, so schlimm ist es doch auch nicht. Gott duldet es schon und man bagatellisiert vielleicht auch manche Sünden. Und schließlich ist man ja auch nie sündlos, muss man auch sagen. Also kann es ja auch nicht so schlimm sein. Und man sieht vielleicht großzügig darüber hinweg. Vielleicht mit Gedanken, mit Worten und auch mit Handlungen letztendlich. Die Frage ist nur dabei, ob die Bibel und ob der Herr Jesus und der Heilige Geist und auch der himmlische Vater das auch so sieht. Die Frage lautet, hat er, der Herr Jesus, uns solch ein Verhalten und solche Charaktereigenschaften als Vorbild hinterlassen? Hat er selbst in diesen Dingen gelebt, als er auf Erden war? Wird uns solches von dem lebendigen Gott gezeigt? Natürlich wird jetzt mancher denken, ach, natürlich hat Jesus das nicht getan, aber Jesus war ja auch sündlos. Deshalb hat er ja auch keine sündigen Gedanken gehabt und hat nicht Sünden getan. Aber der Hebräerbrief sagt uns, er wurde in allen Dingen gleich versucht wie wir, ist jedoch nicht in Sünde gefallen. Das ist uns zum Heil geworden. Wenn in eine Sünde gefallen wäre, dann wäre die Rettung ausgeschlossen, dann würden wir alle samt in die Hölle gehen. Es gäbe keine Rettung für uns. Aber der Herr Jesus ist in allem gleich versucht worden wie wir. Das heißt, er musste durch die ganzen Prüfungen hindurchgehen wie wir auch. Er ist nicht gefallen. Und die klare Aussage der Schrift heißt, wenn wir fragen, hat er in diesen Dingen gelebt, wird uns solches durch den lebendigen Gott gezeigt, diese sündhaften Begierden und Leidenschaften, dann sagt uns die Heilige Schrift ganz klar dazu, nein, da hat Jesus nicht darin gelebt. Jesus ist oft zu Sündern hingegangen, er hat oft mit Sündern gegessen und getrunken, er hat sich auf Sünder eingelassen. Aber er hat sich nie mit der Sünde eingelassen. Das ist der große Unterschied bei ihm. In Kapitel 4, Vers 20 sagt Paulus, ihr aber habt Christus nicht allzu kennengelernt. Dass Christus nicht mit Leidenschaften, Begierden und Sünden kennengelernt, nein. So haben wir ihn auch nicht kennengelernt, auch nicht hier in seinem Wort, so wie er uns wiedergegeben wird. Wenn wir aber da auf uns schauen, so wird oftmals so getan, als ob wir in diesen sündhaften Gewohnheiten und Leidenschaften bleiben müssen. Dass wir nicht davon loskommen. Oftmals wird so getan, als gäbe das Wort Gottes und der Heilige Geist uns nicht Kraft genug, den alten Menschen mit seinen sündhaften Gewohnheiten und Leidenschaften abzulegen. Ach, ich kann halt nicht anders, heißt es dann. Und so muss ich wahrscheinlich bis an mein Lebensende so in meinen Sünden herumfristen. In manchen Gemeinden, da wird sogar noch so etwas gepredigt, das ist dann noch schlimmer. Ich möchte jetzt nicht gegen andere Gemeinden schimpfen, aber es gibt heute so liberale und humanistische Gemeinden, wo solch eine Theologie eine humanistische Theologie der Selbstliebe und des Selbstmitleides verkündigt wird. Es wird behauptet, dass im Menschen doch noch etwas Gutes sei. und dass wir ja letztendlich alle einen guten Kern haben. Und die humanistische Theologie behauptet, dass in uns allen letztendlich ja ein unschuldiges Kind wohnt und wir ja nicht anders können. Tja, wenn es nur so wäre. Und nach diesem Evangelium muss man dann alles vermeiden, was das Selbstwertgefühl des Menschen bedrohen könnte. Und genau die Bibel spricht dem völlig entgegen. Man hört in solchen Predigten wohlklingende Sätze wie: Wenn Sie sich selbst annehmen, werden Sie sich als eine Person betrachten, die die guten Dinge im Leben verdient hat. Habt ihr das gehört? Das ist tatsächlich so verkündigt worden. Wenn Sie sich selbst annehmen, werden Sie sich als eine Person betrachten, die die guten Dinge im Leben verdient hat. Dieses verführerische Evangelium der Ich-Bezogenheit ist heute, das ist keine Seltenheit. Viele Prediger sind dadurch berühmt geworden, weil sie den Menschen solch ein Evangelium predigen, das den Menschen wohltuend ist. Und natürlich auch in den Ohren juckt, wie es Paulus im Timotheusbrief sagt. Ein Evangelium, wo man Selbstwertgefühl und Selbstannahme findet. Das ist genau die Psychologie, die uns auch von den Psychologen verkündigt wird. Du musst dich selbst lieben, du musst dich selbst annehmen. Und die anderen sind schuld, weil es dir so schlecht geht oder weil du so von irgendwelchen Dingen vereinnahmt bist. Dabei sagt die Bibel etwas ganz anderes. Die Bibel sagt: Verleugne dich selbst und nehme dein Kreuz auf dich und folge mir nach, sagt der Herr Jesus. Denn wer seine Seele erhalten will, der wird sie verlieren. Das ist der große Unterschied. Wir müssen unseren alten Menschen ans Kreuz bringen, ihn aufgeben und den neuen Menschen in Christus anziehen. Und dann werden wir nicht mehr in Selbstliebe und in Selbstwertgefühle verfallen, sondern dann werden wir auf Christus schauen. Egal wie wir uns innerlich fühlen und wie es uns geht. Es wird heute viel verkündigt, ich möchte gleich damit aufhören, doch es wird eben durch Selbstannahme und Selbstliebe verkündigt, dass man damit seine Probleme beseitigen könne, wenn man sich dann letztendlich selbst annimmt und wohlfühlt. Und hinterher wundert man sich, wenn man laufend von sich selbst enttäuscht wird. Das ist das Komische dabei. Man wundert sich, dass die Probleme letztendlich nicht weniger, sondern mehr werden. Das ist das Interessante. Wenn wir letztendlich in die Briefe des Apostels Paulus oder im Neuen Testament allgemein hineinschauen, dann sehen wir, dass Eigenliebe oder Selbstliebe letztendlich tatsächlich die Wurzel aller Probleme ist. Wie heißt es von den Menschen der letzten Zeit? Ich denke, ihr kennt das in 2. Timotheus 3, Vers 2. Ich möchte es euch nur kurz vor Augen halten. Das sind die Menschen, die sich heute so selbst lieben, die sich selbst annehmen. Man muss sagen, die werden so wahren Egoisten gezüchtet. Letzte Zeit, 2. Timotheus 3, Vers 2, denn die Menschen werden wie sein? Selbstsüchtig. Selbstsüchtig. Geldgierig, können nie genug bekommen. Prahlerisch, sie geben an. Hochmütig, das heißt, sie sind stolz, sie lassen sich nichts sagen. Sie sind Lästerer. Sie schimpfen über andere, vielleicht auch über die Gläubigen. Sind den Eltern ungehorsam. Undankbar, ja, gottlos, sagt Paulus. Das ist der Mensch, der sich selbst liebt und so viel auf sein Selbstwertgefühl sieht. Selbstsüchtig. Geldgierig, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos. Wer zu viel auf sich selbst schaut und um sich selbst besorgt ist, der wird automatisch egozentrisch und selbstsüchtig. Weil dieser Mensch, der denkt letztendlich, ich werde überall benachteiligt. Ich stehe überall hinten an. Und ich muss doch zur Geltung kommen. Und ich möchte doch was sein. Und ich möchte doch dies und jenes. Und davon sind natürlich auch wir Kinder Gottes nicht ausgenommen. Vielleicht fällt man manchmal in diese Falle hinein, auch ich manchmal. Doch wir sollten nicht in Selbstsucht und Egozentriertheit leben, sondern was sagt die Bibel? Auf wen sollst du blicken? Das ist genau das, was wir am Anfang sagten. Das, was die Griechen sehen wollten. Wir wollen Jesus sehen. Wir sollen nicht auf uns selbst blicken, nein. Vielleicht können wir kurz Hebräer 12, 1 und 2 dazu aufschlagen. Hebräer 12, Vers 1 und 2. Dort heißt es darum auch, wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasset uns jede Last und die so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer die Rennbahn durchlaufen, welche vor uns liegt. Ja, lieber Schreiber des Hebräerbriefs, wie machen wir das, diese so leicht umstrickende Sünde und unsere Last und diese ganzen Probleme ablegen, sagt er hier. Er sagt im Vers 2, im Aufblick auf Jesus. Anders geht es nicht. Im Aufblick auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete, die Schande nicht achtete und sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Jesus hat auf die vor ihm liegende Freude geschaut. Er hat auf den himmlischen Vater geschaut. Und er hat in diesem Aufblick diesen Lauf vollendet am Kreuz. Nach weltlicher Sicht eine Niederlage, aber aus göttlicher Sicht der ewige Sieg und die ewige Erhöhung. Und so müssen es auch wir lernen, im Aufblick auf Jesus zu leben, ihn als Vorbild zu nehmen, sein Nachahmer zu sein, alle Zeit auf unseren Herrn und Heiland zu schauen und nicht auf uns selbst. Wenn wir auf uns selbst schauen, dann verzweifeln wir, ich auch. Denn in uns, in dir und in mir, da ist überhaupt nichts Gutes zu finden. Wenn wir manches Mal erkennen, was alles aus unserem Herzen herauskommt, da kann man wirklich verzweifeln. Und das wissen wir, dass da nie nichts Gutes sein wird, aber auch gar nie. Denn all die Fülle, aus der das Gute kommt, ist nur der Herr Jesus. Nur aus ihm kommt das Gute, und wenn er in unserem Herzen regieren kann. In uns ist nichts Gutes zu finden, doch in ihm, in dem Herrn Jesus, ist die ganze Fülle alles Guten und der ganzen Gottheit. Und so ruft uns auch der Apostel Paulus auf, hier in Epheser 4 und 5, schau auf Jesus, lies in seinem Wort, lerne von ihm, ziehe sein Wesen an, werde ein Nachahmer von ihm. Jetzt haben wir uns mit dem sündhaften Wesen des Menschen beschäftigt. Im zweiten Punkt, da kommen wir zu der Aufforderung, die auch eigentlich unser Predigtthema ist. Werde Gottes Nachahmer. Hier in Vers 1 heißt es, wenn wir da auf Epheser 5 zurückgehen. Epheser 5, Vers 1. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Wenn wir uns zum Herrn Jesus bekehrt haben, wenn du dich zum Herrn Jesus bekehrt hast, dann hast du selbst damit bezeugt, dass du ohne ihn nicht leben kannst und dass du ein Sünder bist. Haben wir das nicht so bezeugt? Herr Jesus, ich brauche dich. Ich möchte mich von dir erretten lassen. Vergib mir meine Schuld und Sünde. Ich bin ein Sünder. Man bezeugt es selbst, dass man ohne ihn gar nicht leben kann. Denn der Lohn der Sünde ist ja der Tod. Und der Tod führt in die Hölle. Und jeder Mensch, der sich nicht durch den Herrn Jesus retten lässt, der wird in den ewigen Qualen der Hölle landen. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Und auch wir haben von Grund auf nichts anderes verdient als die ewige Verdammnis in der Hölle. Doch weil jetzt Jesus in dein und mein Leben kam, weil er für uns mit seinen Leiden und Sterben am Kreuz für dich und für mich mit seinem kostbaren Blut bezahlt hat, dürfen wir mit Gott versöhnte Leute sein. Und deswegen dürfen wir über sein Erlösungswerk, durch seine Gnade, durch seine Liebe und durch seine Barmherzigkeit in Ewigkeit bei ihm sein, in seiner wunderbaren und herrlichen Gemeinschaft sein. Und wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du sagst, dass du dem Herrn Jesus angehörst, dann ist dein alter Mensch, oder wenn ich es mal anders ausdrücken darf, dann ist deine alte Identität, derjenige, der du vorher warst, mit Christus am Kreuz gestorben. Dann ist er in den Kreuzestod hineingenommen. Dann ist deine neue Identität nicht mehr du und deine Selbstliebe. Dann ist deine neue Identität, ist dann nicht mehr du und deine sündhaften Begierden und Gebundenheiten, sondern wer ist deine neue Identität? Das ist Jesus Christus und Jesus Christus allein. Nur der Herr Jesus Christus. Deine neue Identität, die ist in Galater 2, Vers 20 zu finden. Vielleicht schlagen wir das auch noch kurz auf. Galater 2, Vers 20. Denn du und ich, wir leben gar nicht mehr. Leben schon noch, aber nicht mehr der alte Mensch. Und wir leben nicht mehr das, was wir vorhin gelebt haben. Galater 2, Vers 20. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleische lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also es geht gar nicht mehr um mich. Ich falle auch immer wieder in diese Falle. Ah, da bin ich jetzt aber wieder verletzt worden. Oder der hat mir Böses erwiesen. Nein, ich lebe gar nicht mehr. Nicht mehr lebe ich. Meine Identität oder meine alte Identität ist gekreuzigt und gestorben im Kreuz. Und jetzt möchte sich Christus in mir entfalten. Sondern Christus lebt in mir. Und was ich aber jetzt im Fleische lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ähnlich hat es auch Gerhard Ter Stegen in dem Lied ausgedrückt, ich bete an die Macht der Liebe. Wie heißt es dort in einem Vers? Da schreibt er, O Jesu, dass dein Name bliebe im Grunde tief gedrücket ein. Möchte deine süße Jesusliebe in Herz und Sinn gepräget sein. Im Wort, im Werk, in allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Es ist so komisch, dass wir manches Mal so Jesus so als Beiwerk nehmen. Nicht Jesus wirklich, dass wir Jesus widerspiegeln, sondern dass Jesus, ja, es ist mein Leben gekommen, jetzt lebe ich mit Jesus, aber ich lebe nicht durch Jesus. Aber ich denke, der Gerhard Ter Stegen, der hat es in wunderbarer Weise hier ausgedrückt. O Jesu, dass dein Name bliebe im Grunde tief gedrücket ein. Möchte deine süße Jesusliebe in Herz und im Sinn, also mein ganzes Denken, Fühlen und Wollen, gepräget sein. Im Wort, im Werk, in allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Frage, was ist bei dir und bei mir alles zu lesen? Ist es das Wesen Jesu? Manches weiß nur der Herr Jesus, was bei uns alles zu lesen ist. Der sieht in unser Innerstes hinein. Aber Gottes Wort ruft uns dazu auf. Und auch der Herr Jesus selbst, werde sein Nachahmer. Epheser 5, Vers 1. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Was heißt das, ein Nachahmer Gottes zu sein? Das heißt, sich in sein Bild hineingestalten zu lassen, seine Charakterzüge anzunehmen, sein Wesen anzunehmen, so zu leben und zu handeln, wie es uns Jesus gezeigt hat, wie es uns das ganze Wort Gottes zeigt. Paulus sagt hier in Vers 2, und wandelt in der Liebe. Gleich wie Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Gabe und Opfer für Gott zu einem angenehmen Geruch. Also der Wandel in der Liebe, gegenseitige Annahme und auch anderen zu dienen, für Gott, sich so hinzugeben, als Gabe und Opfer für Gott zu einem angenehmen Geruch. Das ist eigentlich der Räucheraltar, der uns im Heiligtum der Stiftshütte aufgezeigt wird, oder auch draußen der Brandopferaltar, mit dem wir auf den wir kommende Woche zu sprechen kommen, als ein Opfer für Gott zu leben. Vers 3, Unzucht aber und alle Unreinigkeit oder Habsucht werde nicht einmal bei euch genannt, wie es sich Heiligen geziemt. Hier sind Dinge, nach denen vielleicht unser Herz begehrt, vielleicht Dinge, die wir auch begehren, habsüchtig oder Dinge, materielle Dinge oder Sachen, die wir begehren. Und die Bibel sagt, die sollen nicht einmal bei uns genannt werden, wie es sich Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz. Also das ist eigentlich unmoralisches und ausschweifendes Geschwätz genannt. Oder zweideutige Redensarten, dass man so zweideutig redet. Was sich nicht geziemt, sondern vielmehr Danksagung. Vers 5, denn da sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, Erbteil hat im Reiche Christi und Gottes. Und er schreibt extra in Vers 6, niemand verführe euch mit leeren Worten. Ja, man kann das alles so bagatellisieren und andere machen es auch und ich kann es ja auch tun. Und Paulus sagt, niemand verführe euch mit leeren Worten. Lasst sich da auch nicht von der Welt täuschen. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Unglaubens. Die stehen unter dem Zorn Gottes. Gott liebt sie, aber es wird der Zorn Gottes über sie kommen, wenn sie so weitermachen. Und sie, die Welt, die wird ihr Ende unter dem Zorn Gottes nehmen. Vers 7, so werdet nun nicht ihre Mitgenossen. Vers 8 sagt, denn ihr wart einst Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichtes. Und das haben wir das letzte Mal miteinander betrachtet, dass wir in dieser Welt als Lichter leuchten sollen. Das können wir auch. Manchmal ohne, dass wir es merken, wenn wir als Kinder des Lichtes wandeln. Die Frucht des Lichtes besteht nämlich nicht in Unzucht, nicht in Habsucht, nicht in Schändlichkeit, nicht in Leidenschaften und Begierden, sondern die Frucht des Lichtes besteht nämlich in aller Gütigkeit, in Gerechtigkeit und Wahrheit. Vers 10, prüfet also, was dem Herrn wohlgefällig sei. Und manchmal da schlendern wir so einfach drüber hinweg über alles. Denken, ja, es ist nicht so entscheidend. Aber bei Gott ist es sehr entscheidend. Prüfet also, was vor Gott wohlgefällig sei. Und wir müssen hierbei bedenken, dass Gott, der Herr, von seinen Kindern nicht unmögliche Dinge verlangt. Manchmal kommen wir uns direkt überfordert vor, wenn wir im Gottes Wort studieren und uns die ganzen Dinge vor Augen halten. Ah, dies schaffe ich nicht und jenes schaffe ich nicht und damit komme ich nicht zurecht und da eckt's noch bei mir. Aber letztendlich, wenn wir uns unter die Macht Gottes beugen, uns ihm hingeben und uns mit ihm auseinandersetzen und ihn lieben, dann wird es alles sehr, sehr einfach sein. Wenn er uns seine Aufforderung gibt, so ist es auch möglich, sie durch den Heiligen Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes, durch das Wort Gottes und auch im Gebet eben die Dinge zu vollbringen. Es ist möglich, Gottes Nachahmer zu werden. Sonst würde er es uns in seinem Wort nicht zeigen. Es ist möglich, sündhaftes Verhalten abzulegen und Christus anzuziehen. Es ist möglich. Nur wir lassen uns oft einreden, ja, kann ich nicht, schaffe ich nicht, werde ich nie schaffen. Aber Gottes Wort zeigt es uns, dass es möglich ist. Aber wer gut beobachtet, wenn das Wort Gottes fleißig hineinzieht und sich die Textstellen vor Augen hält, der erkennt, dass es nicht nur mit dem Ablegen von Sünden getan ist. Das ist nur eine Sache, das Ablegen von Sünden. Es ist nicht damit getan, mit den negativen Dingen nur zum Nullpunkt zu kommen. Ach, jetzt ist weg, schön. Und jetzt ist alles eben, jetzt ist alles rein vor Gott. Sondern Gott, der Herr, ist eigentlich erst zufrieden, wenn es ins Positive ausschlägt, wenn es auf die andere Seite mit Inhalt gefüllt wird. Denn wer gelogen hat, oder hier heißt es zuerst in Kapitel 4, oder doch in Vers 4, Vers 25, lege die Lüge ab. Und somit sehen wir auch, Wer gelogen hat, der tue das Gegenteil. Was denn? Der rede die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Oder wer gestohlen hat, was soll der tun? Einfach nicht mehr stehlen? Ja, natürlich soll er nicht mehr stehlen, aber da heißt es, der arbeite vielmehr mit seinen Händen, etwas Gutes zu erarbeiten. Also ins Positive soll es ausschlagen. Warum? Damit er sich selbst bereichern kann? Nein. Das heißt sogar hier, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Das ist das Endziel. Oder wer schlecht geredet hat, der soll nicht nur jetzt aufhören mit schlecht reden, natürlich soll er das tun, aber der rede nun, was gut ist und was für die Zuhörer erbaulich ist. Oh, das ist nun mal eine ganz andere Sache, wenn es so ins Positive ausschlägt. Oder wie es mit Bitterkeit, Grimm, Zorn und Geschrei und Lästerung aussieht, samt aller Bosheit nach Vers 31. Das soll auch ins Gegenteil ausschlagen, in Freundlichkeit, Barmherzigkeit, Vergebung nach Vers 32. Gleich wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ich brauche nur immer wieder dran denken, was hat mir Christus nicht alles vergeben? Von was hat er mich nicht alles herausgeholt? Wenn er mir das wirklich vergeben hat, und das hat er auch, vielleicht möchte es dir der Teufel immer wieder abstrittig machen, aber wenn es dir der Herr Jesus vergeben hat, dann hat er es vergeben und der Schuldschein ist zerrissen. Den gibt es nicht mehr, die Sünden sind weg, du bist befreit. Und wenn ich daran denke, wie sollte ich dann einem anderen ständig sein Fehlverhalten vorhalten, ihn ständig beschuldigen? Dann muss ich bereit sein, anderen zu vergeben. Und ich kann es auch, wenn ich sehe, aus was Christus mich herausgeholt hat. Wenn er mir so sehr vergeben hat, wie kann ich da anderen nicht vergeben? Sehr unmöglich. Aber wo diese Eigenschaften nicht zum Ausdruck kommen, da fehlt etwas. Und da fehlt letztendlich das Wirken des Heiligen Geistes. Da fehlt die Fülle Gottes. Nicht umsonst weist Paulus in diesem Gesamtzusammenhang hin, den Heiligen Geist nicht zu betrüben. Vers 30. Und betrübet nicht den Heiligen Geist, mit welchem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Was heißt es denn, den Heiligen Geist zu betrüben? Das heißt, dem Heiligen Geist mit unserem sündhaften Verhalten Sorgen zu bereiten, Schmerzen zu bereiten, ja Qualen zu bereiten. Und das kann letztendlich jede Sünde und jedes Fehlverhalten bewirken. Natürlich sagt es hier Paulus im Zusammenhang mit Berauschung von Wein, der Alkohol. Natürlich betrüben wir da den Heiligen Geist erst recht. Aber das kann in jeder anderen Sünde genauso sein. Den Heiligen Geist betrüben, ihm Sorge, Schmerz und Qual zu bereiten. Wo eine betrübte Stimmung ist, da sind Bedrückungen vorhanden. Schauen wir das nochmal in Bezug auf das Wetter an. Wenn ständig so ein trübes Wetter ist, sind wir da nicht auch irgendwo bedrückt? Irgendwo so, ja, betrübt? So irgendwo, wenn es auf Dauer schlechtes Wetter oder so dunkles Wetter ist, vielleicht gerade auch in den Wintermonaten, da werden manche Menschen depressiv. Hat nicht mehr so die Lebensfreude, man hat nicht mehr so die Klarheit, aber das geht mehr so den physischen Zustand an. Wenn kein strahlend blauer Himmel ist, heute haben wir etwas Sonne, das ist schon besser. Über Bayern, da wünscht man sich ja sowieso immer so den strahlend blauen Himmel, da freut man sich. Wenn das Wetter aber trübe ist, dann ist so ein verschwommenes Bild am Himmel. Und wie gesagt, manche Leute, denen geht's auch auf die Psyche, sie werden depressiv. Und ähnlich ist es im geistlichen Leben. Es reicht nicht nur, wenn wir diese Dinge wissen aus Gottes Wort. Es reicht nicht nur, wenn wir sie erkannt haben. Es ist zwar gut, wenn wir das Wort Gottes lesen und studieren und die Dinge erkennen. Und wir von dem Heiligen Geist und unseren Sünden überführt werden. Wir werden im Wort Gottes belehrt, wir werden ermahnt und getröstet und wir kommen ans Licht, uns wird der Spiegel vorgehalten. Aber wir müssen auch darauf reagieren. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere vielleicht heute schon sich intensiv mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt hat. bevor er hierher gekommen ist. Natürlich tun wir das ja auch hier in der Gemeinde. Aber wir sollten ja täglich auch unsere stille Zeit halten. Selber uns im Lichte der Bibel betrachten. Und ich kann es nicht oft genug erwähnen. Ohne stille Zeit können wir nicht überleben. Stille Zeiten im Wort Gottes sind wertvolle Zeiten. Aber wenn wir Dinge aus dem Wort erkannt haben, gilt es, das Wort auch in die Praxis umzusetzen. Wenn ich Schmutz in meinem Gesicht oder an meinem Leib betrachtet habe im Spiegel, dann habe ich ja normalerweise auch das Verlangen, den Schmutz abzuwaschen und nicht mehr in diesem Schmutz zu wandeln. Wenn wir uns im Lichte Gottes betrachtet haben und der Spiegel im Worte Gottes vor Augen gehalten wird, dann müssten wir auch da reagieren. Uns den Schmutz abwaschen lassen und dann in die Tat übergehen. Ihr wisst ja, was Jakobus sagt. Jakobus 1, Vers 23, denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Manne, der sein natürliches Angesicht im Spiegel beschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Vers 25, Jakobus 1, Vers 25, wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei bleibt, nicht als vergesslicher Hörer, sondern als wirklicher Täter, der wird selig sein in seinem Tun. Vers 26, wenn jemand fromm zu sein meint, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Wie schnell schießen falsche Worte oder böse Worte aus unserem Mund? Wir müssen einfach von der Betrachtung des Wortes Gottes in die Nachahmung Gottes übergehen. Das ist das Ziel. Wir sollen in unserem geistlichen Leben auch nicht an frommen Überlegungen stehen bleiben. Ach, ja, dahin will ich kommen. Und wann mache ich es denn? Und wann bin ich denn bereit, diesen Schritt zu tun? Ach, heute nicht. Ja, vielleicht mache ich es morgen. Ja, bis nächste Woche, weil ja diese Woche, da lasse ich es mal noch so. Aber wisst ihr, das wird auch nächste Woche nicht geschehen. Das wird auch übernächste Woche nicht geschehen, wenn ich es immer rausschiebe. Ich muss es angreifen. Wir sollen nicht an frommen Überlegungen stehen bleiben, sondern dem Sitzen zu den Füßen Jesu oder dem Liegen an seiner Brust muss das Treten in seine Fußstapfen folgen. Der Text sagt uns hier in Epheserbrief an keinster Stelle, dass wir an der Bewunderung Gottes stehen bleiben sollen. Hoffentlich sind wir alle große Bewunderer Gottes. Und wir müssen das Wort lesen, damit wir ihn erkennen, damit wir seine Heiligkeit erkennen, damit wir sein Wesen erkennen in der ganzen Heiligen Schrift. Wir sollten große Bewunderer Gottes sein, wenn wir wahre Christen sind. Wer aber Gott bewundert, der beweist seine Bewunderung letztendlich in seiner Nachahmung. Die Nachahmung Gottes ist nämlich die Art der aufrichtigen Bewunderung. Werdet Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Wie ist es denn im Natürlichen, wie ist es denn bei Eltern und Kindern, wenn wir da mal das Bild der Familie hernehmen? Es ist doch auch bei den Kindern, bei Kleinkindern zumindest, etwas ganz natürlich, dass sie ihre Eltern nachahmen. Oder wenn ihnen Erwachsene irgendetwas vormachen. Das sind uns Kleinkinder ein sehr gutes Beispiel. Kinder, die beobachten das eine Zeit lang und irgendwann spiegeln sie die Verhaltensweise der Eltern wieder. Entweder, wenn es was Gutes ist, spiegeln sie das Gute wieder, oder wenn es schlechte Dinge sind, spiegeln sie auch das Schlechte wieder. Auch was man den Kindern an Redensarten weitergibt. Gibt man ihnen schlechte Ausdrücke oder schlechte Worte weiter, dann werden sie die auch weitertragen. Manchmal, da fangen sie sogar an, Mama und Papa zu spielen. Ich weiß nicht, ob das eure Kinder auch machen. Wollen sie Mama und Papa sein? Das erlebt man öfters bei Kleinkindern. Der eine möchte Papa oder der andere Mama nachmachen. Meistens die Mädels Mama und die Jungens Papa. Das ist natürliche Nachahmung. Und natürlich wird es für Kinder schwer sein, ihre Eltern nachzuahmen, wenn sie die Eltern nie sehen. Das ist das, was heutzutage immer mehr vorkommt, wenn man die Kinder
ab einem Jahr schon in die Kinderkrippe schickt, wann sollen sie dann ihre Eltern sehen und die Eltern bitte schön nachahmen? Dann ahmen sie vielleicht ihre Erzieher nach, aber nicht mehr ihre Eltern. Das ist eine Katastrophe, was sich auch hierin anbahnt in unserer Gesellschaft. Wenn die Kinder ihre Eltern nie sehen, dann werden sie irgendwelche Erwachsenen nachahmen, mit denen sie eben vertraut sind. Und so ist es auch mit uns als Kinder des lebendigen Gottes. Wir werden unseren Herrn Jesus nur nachahmen, wenn wir ihn betrachten und wenn wir ihn beobachten, wenn wir ihn sehen in seinem Wort, wenn wir ins Gebet gehen, wenn wir ihn in seinem Wesen erkennen. Sonst werden wir irgendjemand anders nachleben oder irgendjemand anders nachahmen. Dann werden wir vielleicht die Welt nachahmen oder irgendwelche Politiker oder doch noch am Ende irgendwelche Sportidole oder Musikidole oder sonst jemanden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen, dass wir mit ihm Gemeinschaft auch im Wort und im Gebet verbringen. Und wir sollen uns immer mehr nach Erkenntnis ausstrecken. Petrus sagt es an anderer Stelle. Wachse dagegen in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. 2. Petrus 3, Vers 18. Es ist also Gottes Verlangen, dass wir darin wachsen als seine geliebten Kinder. Auch wenn du mal die Sprüche lest in Sprüche 2, da heißt es, mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, so dass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz zur Klugheit neigst, wenn du um Verstand betest und um Einsicht flehst, ja, das möchte Gott, dass wir um Verstand beten und um Einsicht flehen, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschest wie nach Schätzen, so heißt es in Sprüche 2, Vers 5, so wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Wir müssen also danach suchen, wir müssen danach forschen. Sie wird nicht von alleine kommen. Wir müssen dafür beten, dass wir sie erlangen. Oh, wir sollten ein großes Verlangen danach haben. Denn wo es an Erkenntnis mangelt, da mangelt es auch ganz sicher an Heiligung. Und da mangelt es auch, Gottes Nachahmer zu sein. Im Buche Hosea hatte es Gott der Herr auf den Punkt gebracht. Dort musste er zu Israel sagen, mein Volk geht zugrunde. Ja, warum denn das? Vielleicht haben sich das auch viele Israeliten damals gefragt. Auch wir fragen uns, ja, warum geht denn mein Volk zugrunde? Warum sagt es der Herr? Gott, der Herr, begründet in Hosea 4, Vers 6, aus Mangel an Erkenntnis. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis, das ist die Begründung. Mein Volk beschäftigt sich nicht genug mit mir, mit meinem Wort. Und darum geht es zugrunde. Darum hat es auch keine geistlichen Reichtümer. Darum geschieht auch so wenig Veränderung. Merken wir uns zusätzlich. Nur soweit unsere Gotteserkenntnis geht, nur soweit können wir auch Gott nachahmen und ihn ehren. Vielleicht bilden wir uns manches Mal viel ein, ihn zu kennen. Dabei haben wir noch viel zu wenig von ihm erkannt. Das ist alles nur ein Stückwerk. Doch Paulus, der zeigt uns noch andere Dinge, was die gewöhnliche Erkenntnis übersteigt. Wenn wir mal zum Epheserbrief zurückkommen. Er sagt, du musst Christus nicht nur im Wort erkennen, sondern auch in seinem täglichen Handeln und Tun. Da müssen wir scharfsinnige Beobachter sein. Denn der Herr Jesus ist voller Liebe und voller Erbarmen zu dir und zu mir. Wenn er immer sofort nach unseren Sünden handeln würde, wer könnte da noch bestehen? Keiner von uns, ich auch nicht. Er ist voller Liebe und voller Erbarmen. Und so sagt Paulus in Epheser 3, Vers 19, du musst auch die Liebe Christi erkennen. Er fordert uns hierzu auf. Und die Liebe Christi erkennet. Und die wirst du immer wieder in deinem Alltag erkennen. Du wirst sie immer wieder erfahren. Wenn ich dafür blind bin, dann werde ich letztendlich auch die Liebe zum Herrn verlieren. Und die Liebe Christi erkennet, die doch alle Erkenntnis übertrifft. Ich erkenne die Liebe Christi einerseits in seinem Wort, an vielen, vielen Stellen, andererseits aber auch in meinem Alltag, wie er oft so gnädig zu mir ist. Wo ich oft denke, ich habe nur Strafen, Gericht zu erwarten, aber der Herr ist gnädig, er führt mich, er zieht mich zu sich, er gibt mir Dinge in liebevoller Weise zu erkennen, er leitet Situationen, er hebt mich auf und hält mich in seiner rechten Hand. Die Liebe Christi erkennet, die doch alle Erkenntnis übertrifft. Und hier sagt Paulus, auf das ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Da wird auch der Heilige Geist im Wirken sein, wenn ich die Liebe Christi im Vollmaß erkenne. Hast du schon erkannt, wie groß die Liebe des Herrn Jesus auch zu dir ist? Egal in welcher Lebenslage du dich befindest, ob du gesund bist oder krank, ob du in Schwachheit oder in Stärke bist, ob du dich danach fühlst oder nicht, die Liebe Christi ist trotzdem da. Wir wissen, Römer 8, was mag uns zu scheiden von der Liebe des Herrn Jesus Christus? Paulus zählt auch dort auf, sind es Ängste, sind es schwierige Lebenslagen? Ist es Hunger oder irgendwelcher Mangel? Sind es Gefahren oder Verfolgung? Nein. Nichts trennt uns von Christus nach Römer 8, Vers 35 bis 39. Es gibt Gewissheit, dass uns nichts zu scheiden vermag von seiner Liebe. Fällt es uns da noch schwer, in seiner Liebe zu wandeln, wenn wir seine Liebe erkannt haben? Vielleicht muss er dich und mich auch gelegentlich wieder ganz neu fragen, vielleicht auch heute wie damals den Petrus. Hast du mich lieb? Wenn wir ihn lieben, dann werden wir auch aus der Liebe zu ihm die Dinge ablegen, die uns hier als sündhaftes Laster hier in Epheser 4 und 5 aufgezeigt werden. Dann werden wir das Bestreben haben, so zu leben, wie er gelebt hat und sein Wesen, seine Art anzunehmen. Wenn wir ihn lieben, dann werden wir es auch erkennen, dass es wirklich lohnenswert ist, das zu tun, was er sagt. Und er wird uns durch seinen Geist dabei helfen, die Dinge zu tun, die er auch von uns haben will, diese Veränderung anzunehmen, verwandelt zu werden durch des Herrn Geist. Denn es ist ja das Werk des Heiligen Geistes, uns von Tag zu Tag in das Bild Jesu hineinzugestalten, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, heißt es im Korintherbrief. Und ich denke, da wollen wir dem Heiligen Geist nicht dabei im Wege stehen, sondern wir wollen es lernen, diesen Veränderungsprozess reichlich an uns zu vollziehen. Ich möchte es uns allen wünschen, dass wir wahrhaftige Nachahmer Gottes sein können, als seine geliebten Kinder. Dass du Jesu Charakter und Jesu Vorbild in deinem Leben, ja, offenbar werden lässt, dass es sichtbar werden darf. Nimm dir Jesus wieder ganz neu als Vorbild und werde Gottes Nachahmer als sein geliebtes Kind. Amen. Beten wir noch. Wir preisen dich, lieber Vater im Himmel, für deine Güte. Wir preisen dich, Herr, für jeden, den du errettet und erkauft hast durch dein kostbares Blut. Und du hast uns nicht errettet, um im Verderben weiterzuwandeln. Du hast uns nicht errettet, um im Alltagstrott immer dieselben Dinge zu verrichten, sondern du hast uns errettet, um in dir zu wachsen. Du hast uns errettet, um selbst in uns Gestalt anzunehmen. Du hast uns errettet, damit, Herr, du in uns verherrlicht wirst in dieser Welt. So möchten wir dafür beten, Herr, dass du uns, Herr, das vor Augen stellst und dass wir immer wieder aufwachen, vielleicht auch von manchem Schlaf, in den wir gefallen sind, oder auch von mancher Sünde, die wir dulden in unserem Leben. Hilf uns aufzuwachen, gib uns die Kraft in deinem Geist, Herr, in deiner Liebe zu wandeln, in der Hingabe zu dir zu wandeln und in diesem neuen Leben in dir zu gehen und nicht dem alten Menschen, in unserer alten Identität zu wandeln, in unserem Selbstwertgefühl uns zu gefallen, sondern hilf uns, die Dinge abzulegen, ans Kreuz zu bringen und wirklich so zu leben, wie es dir gefällt. Ja, wir möchten dir Freude bereiten, lieber Vater im Himmel, und so möchten wir beten, Herr, dass du es auch uns schenkst, dass wir es vollbringen können. Amen.